Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Börse läuft gut. Und selbst wenn die Kurse mal schwanken, unter dem Strich sind das sehr ansehnliche Renditen. Gewöhnt euch nicht dran, sagen die Analysten nicht nur von Goldman Sachs. Und sie bringen gewichtige Argumente, warum die nächsten Jahre an der Börse deutlich schwieriger werden könnten. Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Legen wir los. Unter dem Strich dürfen Anleger in den nächsten 10 Jahren, nachdem diese Rallye jetzt vorbei ist, noch mit einer Durchschnittsrendite von etwa 1% rechnen, nach Inflation. Das ist natürlich nicht das, was sich die allermeisten Anleger wünschen. Das ist auch nicht das, woran wir uns in den letzten Jahren erfreut haben und woran wir uns wahrscheinlich auch gewöhnt haben. Wir schauen gleich auf die Argumente. An dieser Stelle aber ein ganz kurzer Cut. Ich bitte dich, diesen Podcast jetzt zu abonnieren. Es gibt viele Nachrichtenkanäle, es gibt viele, die berichten, aber du bist es hier gewohnt, dass ich mein klares Fazit auch noch mit dran packe. Und ich hoffe, dass das einen Mehrwert bietet. Wenn das so ist, dann jetzt bitte diesen Podcast abonnieren, Pause drücken, erledigen, weitermachen. Also, schauen wir drauf. Es gab mehrere Artikel, die genau diese Aussagen hier von Goldman Sachs aufgenommen haben. Ich möchte das mal so ein bisschen zusammenfassen. Wer also nicht über einen Bloomberg-Zugang verfügt, und es gibt sowohl den großen, das nur als kleine Info, als auch den kleinen. Also man kann sich für rund $40 im Monat die Artikel zusenden lassen. Und man kann natürlich auch ja sich ein ganz großes Bloomberg-Terminal holen. Das kostet aber, ich habe es seit 3 Jahren nicht mehr, habe dann zwischendurch Reuters benutzt. Im Moment habe ich verschiedene Datenanbieter, weil ich mir von jedem das Beste sozusagen rauspicke und mir das ganz große Konto bei Bloomberg gar nicht mehr gönne, weil ich es auch nicht mehr brauche. Also ich brauche nicht mehr die täglichen Commodity-Preise und. Von daher, wer will, der kann das natürlich machen. Ich glaube, rund $30.000 im Jahr. Ich glaube, die Summe macht klar, das ist nicht für jeden etwas. Und insofern bietet dieser Podcast hoffentlich auch regelmäßig einen geldwerten Vorteil. Ich bespreche ja die wichtigsten Thesen, die hier in Artikeln aufbereitet werden. Für das Jahr 2024 lagen selbst die Optimisten falsch. Wie so häufig möchte man hinzufügen, aber ehrlicherweise die letzten 3 Jahre, also seit Corona kommt einem alles irgendwie komisch vor. Diese Extremsituation hat alles auf eine gewisse Art und Weise verändert. Sie hat aber auch einiges verschlechtert. Das muss man so offen formulieren. Die Prognosequalität hat erheblich abgenommen. Und damit zeige ich ja nicht mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden, weil am Ende des Tages das uns alle betrifft. Ja, der S&P 500 hat in der letzten Woche, während ich das hier aufnehme, sehen wir gleich eine ganz leichte Korrektur. Wir haben ein neues Allzeithoch gesehen. Der S&P 500 ist in diesem Jahr um 23% gestiegen. Und selbst die großen institutionellen Adressen, die, das machen wir alle, ich zähle mich nicht dazu, aber ich stelle mich einfach mit in die Reihe. Ja, wir geben dann unsere Jahresausblicke. Alle waren etwas zu pessimistisch, wobei ich sagen muss, bis jetzt hat es noch gepasst. Ich habe also einen recht deutlichen Anstieg erwartet und ich habe in den letzten Wochen und Monaten ja auch immer wieder meine bullische Grundhaltung für dieses Jahr kundgetan. Aber dennoch, gerne nehmt mich mit rein. Wir alle sind davon überrascht worden, wie gut der S&P 500 in diesem Jahr gelaufen ist. Wenn wir uns das anschauen, was für dieses kommende Jahr erwartet wird, dann sind die Schätzungen gehen noch weiter auseinander. Wir haben noch nicht alle, aber, und da muss man auch drauf aufpassen, am Ende des Tages ist es ja wurscht. Also ich denke, die meisten von euch werden nicht investieren, indem sie sich immer wieder anhören, was sagt die Deutsche Bank, was sagt Barclays, was sagt JP Morgan, Goldman Sachs und dann immer wieder drauf schauen. Und wenn die sagen, ja, jetzt erhöhen wir unser Kursziel, dass man dann seine Investitionsquote erhöht. Das passiert nicht. Aber wenn ihr darauf schaut, wer lag richtig, dann müsst ihr gucken, wann war eigentlich die ursprüngliche Analyse. Denn dass im Laufe eines Jahres die Kursziele immer wieder angehoben werden, ja, das macht nicht nur eine Analyseabteilung, das macht jeder klassische Sell-Side-Analyst. Wie könnte es auch anders sein? Also wenn eine RMS mal wieder ihre Zahlen überboten hat, dann nimmt man halt das Kursziel ein bisschen höher. Man kann ja nicht zum Kaufen blasen, wenn die Aktie schon das Kursziel erreicht hat. Das ist also ganz normal und das muss man auch nicht groß kritisieren. Wir halten mal fest, und das haben wir hier in der Vergangenheit ja auch häufiger besprochen, niemand hat korrekt vorhergesehen, wie schnell die Zinsen steigen werden. Niemand hat korrekt vorhergesehen, wie schnell sie sinken werden. Ich erinnere daran, Common Sense Anfang des Jahres waren 6 bis 7 Zinssenkungen. Ja, das hat wohl nicht ganz so gepasst. Allerdings, niemand hat auch erwartet, wie sich die Inflation in die eine und dann wieder in die andere Richtung entwickelt. Ich behalte hier meine große, große These, halte sie aufrecht. Wenn KI Wetter kann, dann kann KI auch Börse und es wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Ein Teil dieser Entwicklung ist natürlich auch nicht nur auf die Geldpolitik, sondern auch auf die sehr robuste Wirtschaft in den USA zurückzuführen. Der Arbeitsmarkt hat sich deutlich besser gehalten als von vielen erwartet und die Inflation scheint zumindest überwunden. Es gibt, das müssen wir aber separat behandeln, natürlich immer noch einige mahnende Stimmen, wie zum Beispiel ein Stanley Druckenmiller. Daher dran denken, abonnieren macht Sinn, weil ich genau das in der nächsten Woche besprechen werde. Die sagen ja, wenn die Inflation jetzt zurückkommt oder beziehungsweise im Jahr 2025 zu früh, dann haben wir ein echtes Problem. Und ich kann ein Kurzfazit anschließen, dann haben wir wirklich ein Problem. Der Aktienmarkt wird dann deutlich unter Druck geraten. Befassen wir uns aber damit, wenn es soweit ist. Heute geht es um eine andere These, um eine längerfristige. Die Zinsen sind hoch, sie sind aber klar rückläufig. Und wenn wir die Erwartungshaltung sehen, dann ist nur die Frage, wie schnell sie sinken. Aber dass sie sinken werden, das sagt praktisch jeder. Und es gibt auch sehr wenig, was dagegen spricht. Viele von euch haben es sich schon lange gewünscht. Jetzt ist es endlich soweit. Ab sofort könnt ihr alles über meine persönlichen Investments erfahren, in meinem neuen Lars Erichsen Depot. Ihr wollt zum Beispiel wissen, wie ich mein Vermögen aufbaue und sichere, welche Aktien ich langfristig kaufe oder mit welchen spekulativen Investments ich mein Kapital verdoppeln möchte. Jetzt habt ihr die Chance dazu. Diese exklusiven Einblicke gibt es nur und ausschließlich bei den Renditespezialisten. Ein paar Beispiele. Im März habe ich eine Silberaktie gekauft, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen, Gatos Silver. Die Aktie ist seitdem von $7,90 auf über $19 angestiegen. Im Mai habe ich die Bitcoin-Aktie MicroStrategy zu $169 gekauft. Mittlerweile steht sie bei über $230. Meine Investments in Powell Industries und Vistra, darum geht es unter anderem in der heutigen Folge, haben jeweils über 50% zugelegt. Und das Beste daran, ich teile 100% meiner Käufe und Verkäufe mit euch. Völlig transparent und in Echtzeit. Alle Käufe setze ich auch in einem Echtgelddepot um. Natürlich, das sind meine privaten Käufe und Verkäufe. Und zwar immer nach euch. Das heißt, ich lasse euch den Vortritt. Lust hier von Anfang an mit dabei zu sein? Dann besuche jetzt rendite-spezialisten.de/podcast. Und sichere dir deinen Zugang zum neuen Lars Erichsen Depot. Der Link ist auch in den Shownotes dieser Folge. Du profitierst dann auch von unserer aktuellen Sparaktion, die es so in dieser Form nie wieder geben wird. Ganz herzliche Grüße, dein Lars. Und dann ist das ganz große Thema, und das wird es wahrscheinlich gewesen sein, der Kurstreiber schlechthin, ja, dass AI, dass künstliche Intelligenz groß wird, geschenkt, war klar. Dass es aber so schnell, so groß werden würde, das war Anfang des Jahres noch nicht eingepreist. Und will man da irgendjemand einen Vorwurf machen, dass diese teilweise exponentielle Entwicklung jeden auf eine gewisse Art und Weise überrascht? Bis auf ganz wenige Brancheninsider, die aber im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren sagen, wartet, jetzt kommt's aber. Ja, da dürfen wir ja niemand für, wie heißt das heute, framen. Also, da kann man niemandem böse sein. Es ist nachvollziehbar. Das ist wirklich, wirklich schnell gegangen und es wird wahrscheinlich auch noch schnell weitergehen. Und die Börsenwerte, die hier geschaffen wurden, die übersteigen nochmal das tatsächliche Umsatzpotenzial, welches durch die Entwicklung der KI derzeit generiert wird. Politische Unsicherheiten sind klar, sind allerdings auch bekannt. Wir haben einige langfristige Kennzahlen, wenn man die sich anschaut, insbesondere der Rezessionsindikatoren, die so lange nicht wirken, dass irgendwann der Markt sagt, was soll's. Dann haben wir eben eine inverse Zinskurve, dann haben wir zwischendurch zumindest mal die Sahm-Rule. Aber wenn da keine Rezession kommt, warum soll ich mich darüber aufregen? Es findet eine Form der Desensibilisierung statt. Ja, so ein bisschen wie derjenige, der im Wald vor einem Wolf warnt. Wenn da nie der Wolf kommt, ja, da hat eben auch keiner mehr Angst. Also, was ist los, wird in diesem Artikel gefragt. Wie geht man mit einer Situation um, die kurzfristig so gut aussieht, Klammer auf, und das steht so im Artikel, das ist jetzt nicht meine persönliche These, ist nicht ganz mein Stil, mit Ausnahme des externen Risikos eines Dritten Weltkriegs. Wir sind uns einigermaßen einig, dass ein solches Event unsere Stimmung deutlich eintrüben würde und ziemlich sicher auch die Rallye an den Börsen beendet. Also eine Situation, in der kurzfristig alles gut aussieht, aber langfristig viele Entwicklungen eher ungünstig erscheinen. Die Wall Street versucht es. David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei der Goldman Sachs, hat kürzlich eine ganz bemerkenswerte Studie herausgebracht. Er hat gesagt, das war am 4. Oktober, er hebt seine Prognose, ich habe schon drüber gesprochen, für den S&P 500 bis Jahresende von 5.600 auf 6.000 Punkte an. Lass mich mal kurz den Kursstempel mit dazugeben. Ja, ist nicht so mutig. Wir sind jetzt, während ich das aufnehme, bei 5.824 Punkte. Also sollen noch ein paar Prozent dazukommen. Und er gibt ein 6-Monats-Ziel aus von 6.300 Punkten im S&P 500. Ich freue mich gar nicht so sehr, wenn jemand mit seiner Prognose meiner eigenen Erwartungshaltung entspricht. Aber ich habe es euch auch schon gesagt, ich erwarte einen recht ordentlichen Jahresausklang und einen recht ordentlichen Jahresauftakt 2025. Ja, das könnten durchaus die 6.300 Punkte im S&P 500 werden. Das entspräche dann nochmal einem Zugewinn von 11%. Letzte Woche, also in der Woche ab dem 11., 12. Oktober, hat er dann nochmal ein Nachfolgepapier veröffentlicht, das es in sich hatte. In dem hat er nämlich gesagt, dass sich der Index, der S&P 500, in den nächsten 10 Jahren nominal nur um 3% jährlich erholen wird bzw. steigen wird. Und wenn wir die guten alten 2% als durchschnittliche Inflationsrate mal zugrunde legen, dann sind natürlich 3% jährlich echt spärlich. Das würde nämlich bedeuten, dass man 1% reales Wachstum dann noch erzielt. Und das wäre auf Dekadensicht eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der Börse überhaupt. Das heißt also, jetzt kurzfristig nochmal 10-11% und dann 10 Jahre lang im Schnitt nur noch 1%. Allein schon deshalb, weil wahrscheinlich jeder von uns, und einer sitzt hier hinter dem Mikro, denkt, na, so wird's doch nicht kommen. Allein deshalb lohnt es sich zumindest mal darüber nachzudenken, ein Fazit von mir, was ich denke, was passieren wird. Wobei ich auch sage, 10-Jahres-Prognosen, was sind die schon wert? Das wird gleich noch kommen. Dieser scheinbare Widerspruch, der ergibt aber durchaus Sinn. Denn gleichzeitig zu prognostizieren, dass ein starker Markt im nächsten Jahr auch noch gut sein wird, aber in den nächsten 10 Jahren darauf dann schlecht abschneidet, das ist insofern nachvollziehbar, als dass wir natürlich langfristig immer um einen Durchschnittswert herum wackeln. Und es ist noch keine 10 Jahre her, da hat man gesagt, der Aktienmarkt bietet mir im Durchschnitt eine Rendite von 6-7%. Heute würde jeder sofort entgegnen, besonders diejenigen, die vielleicht etwas zu verkaufen haben langfristig. Ja, der Aktienmarkt bietet mir im Durchschnitt 10%. Das hat er eben im Durchschnitt nicht getan. Das hat in den letzten Jahren durchaus gepasst, aber es ist eine enorme Outperformance, insbesondere gegenüber dem realen Wachstum der Wirtschaft in den USA. Gehen wir mal auf die kurzfristigen Treiber nochmal ein, bevor ich zu meinem Fazit komme. Die Märkte sind von dem geprägt, was Keynes als Animal Spirits bezeichnete. Das heißt, die Dynamik ist klar bullish. Und das macht es so schwer, sich kurzfristig dagegen zu stellen. Die großen globalen Vermögensverwalter auf diesem Planeten haben laut einer Umfrage der Bank of America in den letzten Monaten die größte Kürzung der Anleiheallokation in den letzten 23 Jahren der Umfrage vorgenommen. Das heißt also, Anleihen werden schlicht und einfach, weil sie der Performance der Equities, also der Aktien, so stark hinterherhängen, immer unattraktiver. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, aber sollte man ja nicht antizyklisch denken, wann immer du irgendjemandem irgendein Produkt auch verkaufen möchtest, ist das mit der Antizyklik so eine Sache. Das ist das Großartige in unseren eigenen Depots. Wir müssen unser Depot, okay, bei mir ist es ein klein bisschen anders, weil meine Depotaktionen durch die Community der Renditespezialisten völlig publik ist. Also dort bei den Renditespezialisten zeige ich alle meine privaten Käufe und Verkäufe. Und deswegen ist es natürlich zumindest mal halb öffentlich. Aber am Ende des Tages mache ich ja immer nur ein Angebot. Und wer das umsetzen möchte, macht das. Und wer sagt, ich möchte es anders machen, der agiert eben anders. Aber logischerweise kann ich da antizyklisch vorgehen. Das ist aber nicht als Bank of America möglich, wenn du sagst, ich muss jeden Tag einen neuen Fonds oder ein neues, eine Vermögensverwaltung. Da ist Antizyklik ganz schön schwer, weil natürlich dann deine Kunden sagen, ja Freundchen, was ist denn los? Ja, mein Depot macht hier 4% und der Index macht 10%. Das kann ich auch selber. Deswegen ist es so schwierig und deswegen arbeiten diese großen Adressen natürlich sehr häufig auch sehr prozyklisch. Das heißt, die Begeisterung für Aktien ist riesengroß. Mit der größten Zunahme an Allokationen seit dem Marktaufschwung nach der ersten Pandemie, das heißt im Jahr 2020. Und diese Stärke des Aktienmarktes hat natürlich insbesondere in den USA auch eine Rückkopplungsschleife, so wird es hier genannt, der Wirtschaft verursacht. Denn was Joe Average, was der Durchschnittsamerikaner erwartet an zukünftigen Gewinnen am Aktienmarkt, das haut er nicht sofort raus. Insbesondere wir sollten sehr vorsichtig sein mit der amerikanischen Konsumentenmentalität. Deren Wirtschaft erholt sich fast immer sehr viel schneller wieder. Ja, es entspricht wahrscheinlich nicht ganz unserem Charakter, anderes Thema. Aber so oder so, positive Börse heißt positiv aus Sicht des Konsumenten. Er gibt mehr aus, der Häusermarkt ist stabiler und. Dieser Optimismus, dass der Markt in den nächsten 12 Monaten weiter wachsen wird, ist in den letzten Monaten nochmal deutlich gestiegen von einem sowieso schon relativ hohen Niveau aus. Und dann kommt jetzt ein ganz interessanter Absatz und ich werde das separat hier gerne nochmal besprechen. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in einem YouTube-Video auf dem Eriksen-Kanal machen. All das ist in den letzten Wochen auch konsistent mit der wachsenden Überzeugung der Märkte, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen wird. Das wird als gut für Aktien und schlecht für Anleihen angesehen. Die derzeitige Stimmung lässt sich auch mit den Aufzeichnungen der American Association of Individual Investors, AAII, erklären, die diese Stimmung festhält. So, Trump machen wir nochmal separat. Momentan ist das so. An der Stelle nur der Hinweis. Auch das hat übrigens Druckenmiller in einem Bloomberg-Interview ganz gut dargestellt. Diese Polls, also diese Umfragen, sind beinahe wertlos. Warum? Weil schlicht und einfach keiner mehr dran teilnimmt. Keiner will mehr. Das sind, ja, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal angerufen wurdet. Für uns wäre es jetzt egal. Wir sind ja nicht gefordert an den Wahlurnen. Aber wenn ihr das letzte Mal gesagt habt, als da die freundliche Stimme bat, an einer Umfrage teilzunehmen, wann habt ihr es das letzte Mal gemacht? Ich bin immerhin noch so freundlich und sage, danke, nein, ich knall nicht einfach den Telefonhörer auf. Telefonhörer gibt's heute nicht mehr. Die Eltern werden sich erinnern, was das war. Ja, aber in den USA ist das total krass. Keiner hat mehr Lust. Und dazu kommt auch noch, dass relativ viele Trump-Wähler nicht öffentlich darüber sprechen möchten. Alles muss uns nicht interessieren. Heute nicht. So oder so kann man sagen, derzeit haben wir eine positive Erwartungshaltung hinsichtlich eines Wahlsiegs Donald Trump. In Wahrheit wird es wahrscheinlich relativ eng. Wenn nicht, ist das erstmal bullisch für Aktienmärkte. Und weil er in den Umfragen so weit nach vorne gegangen ist, hat sich das auch hier im Aktienmarkt wieder gespiegelt. So. Gewinnsaison. Ein großer kurzfristiger Faktor ist natürlich immer, wie entwickeln sich die Gewinne. Die aktuelle Earnings Season läuft ganz gut. Jetzt erst in dieser Woche, in der jetzt diese Podcast-Folge erscheint, werden die großen Magnificent Seven liefern. Es erscheint unwahrscheinlich. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie allesamt nicht liefern werden. Die Gewinnprognosen sind nämlich relativ bescheiden. Und deswegen ist es auch relativ einfach, diese Gewinnprognosen zu schlagen. Das werden wir vermutlich sehen. Eine Netflix, die ja früher mal zu den Fang-Aktien gehörte, die hat geliefert und hat die Earnings komplett weggeballert.
Netflix shares rallying on the back of its top and bottom line beat. The streaming giant posted its most profitable quarter ever, despite some slowing sub growth.
Eine Tesla ist zumindest gestern mal um 20% gestiegen aufgrund einer, ja, einer sehr hohen Marge, die hier erzielt wurde. Also all das sieht einigermaßen bullisch aus, bis auf die Bewertung. Und langfristig zählt fast nichts außer der Bewertung. Je teurer eine Aktie beim Kauf ist, desto geringer wird die erwartete Rendite über ein Jahrzehnt oder mehr. Punkt. Ist ganz einfach. Über kurze Zeiträume ist dieser Zusammenhang absolut nicht zuverlässig und überteuerte Märkte können einfach noch teurer werden. Aber auf lange Sicht ist diese Korrelation stark erkennbar. Das bekannteste Maß für langfristige Bewertung ist das CAPE, also das CAPE, zyklisch adjustiertes Kurs Gewinnverhältnis, hat Benjamin Graham in den 30er Jahren entwickelt und Robert Shiller hat in seinem bekannten Buch Irrational Exuberance das Ganze nochmal mit seinem Shiller-KGV aktiviert oder reaktiviert. Das CAPE vergleicht aktuelle Preise mit den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der letzten 10 Jahre und passt diese für Wirtschaftszyklen an. Shiller hat das CAPE bis ins 19. Jahrhundert zurückgerechnet und diese Daten deuten darauf hin, nicht nur diese Daten, dass der S&P 500 aktuell teurer ist als vor dem Börsencrash 1929 und nur wenig günstiger, insbesondere wenn man die hochkonzentrierten Werte anschaut, als zum Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Bewertung. Die Stimmung, und deswegen würde ich diese Situationen auch nicht mal ansatzweise miteinander vergleichen, die Stimmung vor dem Platzen der Dotcom-Blase war viel, viel, viel bullischer. Sie ist jetzt bullisch, sie war zu dem Zeitpunkt aber grotesk euphorisch. Deswegen jetzt bitte hier nicht schon ein eigenes Zwischenfazit ziehen, was ihr ansonsten bitte immer machen sollt, aber daraus ableiten, eigentlich kann der Markt jetzt nur noch fallen. Für mich ist die wahrscheinlichere Richtung der nächsten 10% aufwärts. Und abschließend muss man noch was besprechen. Diese konzentrierte Marktsituation, die haben wir in der Vergangenheit in der Ausprägung absolut noch nicht gesehen, aber relativ durchaus. Das heißt also, einige wenige Unternehmen, momentan sind es besonders wenige Unternehmen, sind verantwortlich für einen großen Teil der Performance, die derzeit vom Aktienmarkt kommt. Und auch das kann sich natürlich noch steigern. Amazon, Microsoft, Nvidia sind allesamt nicht günstig. Sie sind aber nicht vergleichbar mit dem, was an Bewertungsniveaus erreicht wurde vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Deswegen würde ich mich auch nicht darauf festlegen, dass man sagt, der Markt kann nur noch 10% steigen und dann geht's abwärts. Er kann auch noch deutlich weiter steigen oder wir können vorher eine Korrektur sehen. Hier geht es ja mehr um die These. Wie ist das denn? Wenn jetzt alles steigt, müsste dann nicht irgendwas dann auch wieder zurückkommt zu seinem durchschnittlichen Mittel und dementsprechend müsste dann über 10 Jahre die Gesamtrendite geringer sein? Mein Fazit dazu. Ich glaube, dass wir in der nächsten Dekade eine geringere Durchschnittsrendite sehen werden und zwar eine reale Rendite als in den letzten 10 Jahren. Ich glaube nicht, dass es am Ende nur 1% sein wird. Ich glaube sogar, die Börse wird sie wird sehr viel volatiler. Ich glaube, wir werden starke Rallyes sehen, wir werden neue Allzeithochs sehen, dann aber auch stärkere Korrekturen. Denn das ist mir aufgefallen, wenn ich heutige Marktzyklen mit früheren vergleiche, sie sind viel, viel kürzer. Das mag an der Stimmung liegen, das mag an mehr Marktteilnehmern liegen, das mag daran liegen, dass uns mehr Informationen zur Verfügung stehen. Es gibt dafür etliche Gründe. Aber diese kürzeren Zyklen werden dazu führen, dass es immer mal wieder im positiven Sinne vielleicht bereinigende Korrekturen gibt und die werden auch teilweise sehr heftig ausfallen. Dann wird aber sehr offensichtlich, dass die Lösung all dieser Brände immer Liquidität und noch mehr Liquidität sein wird. Und genau deshalb ist, selbst wenn man annimmt, und das mache ich, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine geringere reale Rendite sehen als in den letzten 10 Jahren, lautet die Lösung dennoch, investiert zu bleiben. Weil ich schlicht und einfach gar keine andere Wahl habe. Und das trifft letztlich auf alle Sachwerte zu. Geldwerte werden meines Erachtens in den nächsten 10 Jahren noch schneller entwerten, als sie sowieso schon entwertet haben. Denn bis zu dem Zeitpunkt, an dem dann tatsächlich die USA pleite gehen, was nicht passieren wird, oder die EU pleite geht, was ebenfalls nicht passiert, bis zu diesem Zeitpunkt, der ominös immer im Raum steht, der aber einfach nicht stattfinden kann, solange du eine funktionierende Notenbankpresse hast und eine Währung, die andere haben wollen. Und das wird in den nächsten Jahren noch so sein. Ich kann euch nicht sagen, was in 30 oder 40 Jahren ist. Das ist aber für die allermeisten vielleicht auch nicht so entscheidend, denn die Antwort lautet immer diversifiziert in Sachwerten und bloß nicht in Geldwerten. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir nominal tatsächlich weiterhin ein Wachstum sehen im Schnitt, vielleicht um 8, 9 oder 10%. Dadurch, dass aber sowohl Verbraucherpreisinflation als auch die für uns als Anleger wichtigere Asset Price Inflation höher ist, also die Geldentwertung im Sinne dessen, was kann ich mir denn dafür ganz real kaufen, die wird weiter voranschreiten. Und man wird auch bei uns im Land, auch wenn Schuldenbremse irgendwo drin steht, am Ende des Tages wird sie nicht stattfinden, weil sie nicht stattfinden kann in einem System, was umgebaut werden muss, in einer Infrastruktur, die neu gebaut werden muss. Und auch wenn nicht in allen Ministerien, das ist wohl freundlich ausgedrückt, Profis sitzen, es gibt keine andere Möglichkeit. Das kann nicht mit Steuergeldern bezahlt werden. Dafür braucht es große Programme, dafür braucht es Notenbankpressen. Und das ganz große Problem dabei ist, dass diejenigen, die nicht daran partizipieren können, das heißt diejenigen, die in der Gesellschaft mehr oder weniger sich abgehängt fühlen, die werden mehr und die werden nachvollziehbar lauter. Das ist aber eine andere Thematik. Also, die reale Rendite wird tatsächlich auch meiner Meinung nach, 10 Jahreszeiträume ist ja immer nur eine Meinung, wird geringer sein. Und dann noch abschließend der Hinweis, das alles ist eine Betrachtung für den US-Aktienmarkt. Im Groben stimmt das natürlich auch in anderen Märkten. Aber wenn wir uns viele Länder in Südostasien anschauen, wenn wir uns Indien anschauen, wenn wir uns Indonesien anschauen, dann haben wir hier natürlich Märkte mit ganz anderen Voraussetzungen, mit ganz anderen Vorzeichen. Die sind in diesem Zyklus noch viel, viel früher. Das heißt, die haben diesen typischen Sättigungsverlauf ja noch gar nicht erreicht. Und zum Teil sind auch europäische Märkte und teure europäische Werte durchaus günstig. Das heißt, das Einzige, was man vielleicht heute schon machen kann, was man heute schon als To-Do mitnimmt, ist mal zu überlegen und drauf zu schauen, wie US-lastig bin ich eigentlich in meinem Depot. Und wenn die nächsten Monate so bullisch verlaufen an den US-Börsen, wie das viele erwarten und ich auch, dann ist das vielleicht der Zeitpunkt, wo man sagen kann, sollte das Exposure an US-Aktien zu hoch sein, man also vielleicht mit über 80% in US-Aktien investiert sein, dann ist das ja vielleicht der Moment, darüber nachzudenken, das etwas anzupassen mit Blick auf die nächsten Jahre, zumindest mal als langfristiger Investor. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal der Reminder, ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.